نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Wir haben das letzte Mal über Ayat Surat al-Baqarah, über die Ayat 6 und 7 gesprochen, in denen Allah subhanahu wa ta'ala eine gewisse Gruppe von Menschen für uns beschreibt. Und zwar ist das die Gruppe der Ungläubigen. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Wahrlich, diejenigen, die ungläubig sind oder den Glauben verweigert haben, für sie ist es gleich, ob du sie warnst oder nicht warnst, sie werden nicht glauben. Und wir haben dann weiter darüber gesprochen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihre Herzen, ihr Gehör und ihre Augen versiegelt und verschleiert hat, und für sie wird es eine gewaltige Strafe geben. Wir haben letztes Mal im Detail über diese Ayat gesprochen. Wichtig ist nochmal dazu zu sagen, dass diese Ayat nicht für uns bedeuten, dass wir gewisse Menschen, die ungläubig sind, als versiegelt abstempeln, und das für uns dann bedeutet, dass wir sie nicht mehr zum Islam einladen müssen. Ja, zum Beispiel versuchen wir schon lange, eine gewisse Person zum Islam oder zum Glauben an Allah einzuladen, und dieser Mensch hört nicht zu oder geht nicht auf unsere Einladung ein, und wir sagen dann irgendwann: Och, der sieht aber ganz schön versiegelt aus, oder der benimmt sich ganz schön versiegelt, der wird bestimmt nicht glauben, deswegen muss ich mich auch nicht weiter bemühen. Nein, diese Ayat wurden gewiss nicht deswegen offenbart. Aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist ganz klar, dass er bis zum letzten Augenblick immer die Menschen zum Islam einlud. Ein großes Beispiel dafür ist sein eigener Onkel Abu Talib, den er sogar auf dem Totenbett zum Islam und zum Glauben an Allah einlud, und Abu Talib aber leider als Nicht-Muslim, also als Kafir, aus diesem Leben ging. Aber Rasulullah s.a.w. trotzdem nutzte jede Chance, bis, wie gesagt, sogar auf den Totenbett von Abu Talib, um Abu Talib zum Islam zu bringen. Diese Ayat sollen eher diejenigen, die ungläubig sind und von diesen Ayat hören, wachrütteln. Ja, wie zum Beispiel, wenn ihr morgens tief im Schlaf seid und auf einmal die Alarmglocke da angeht, die Alarmuhr angeht, und ihr auf einmal aus eurem Schlaf gerissen werdet. Genauso funktioniert so eine Ayat, dass wenn jemand ungläubig ist und den Glauben verweigert und so eine Ayat zu seinen Ohren kommt, dass er vielleicht, wenn in seinem Platz, wenn in seinem Herzen der kleinste Wille ist, den richtigen Weg zu finden, dass er vielleicht wachgerüttelt wird und vielleicht durch diese Ayat sich überlegt, dass, oh mein Gott, vielleicht gehöre ich zu denjenigen, denen Allah bald ein Siegel über sein Herz legt und ich jede Chance verliere, den richtigen Weg zu meinem Herrn zu finden. Und andererseits ist diese Ayat und solche Ayat auch eine Lehre oder eine Beruhigung oder vielleicht sogar eine Zurechtweisung an all diejenigen, die die Funktion von Da'is, also die Funktion von anderen Menschen einzuladen zum Islam, übernommen haben. So heißt es auch im Koran, zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wird gesagt, dass إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ. Wahrlich, du, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist damit gemeint, du rechtleitest nicht, wen du liebst, sondern Allah ist es, der leitet, wen er möchte, wen er will. Und das soll den Menschen nochmal ganz klar sein: Die Rechtleitung ist allein in Allah subhanahu wa ta'alas Macht. Ganz allein. Wir oder unsere Aufgabe ist es nur, zum Islam oder zum Glauben an Allah einzuladen. Aber die Rechtleitung letztendlich kommt von Allah, und wenn Allah subhanahu wa ta'ala das Herz eines Menschen versiegelt hat, dann kann kein Mensch dieses Herz rechtleiten. Das ist für uns nochmal ganz klar zu verstehen. Nicht, dass wir aus diesem Ayat entnehmen, dass wir jetzt das Recht hätten, eine Liste von Personen aufzustellen, die für uns schon ein bisschen versiegelt aussehen oder sich verdächtig versiegelt benehmen, und die sie deswegen von unserer Liste von möglichen Muslimen ausschließen. Nein, ganz gewiss nicht, sondern wir halten uns an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass manche Menschen vielleicht in ihrem jetzigen Zustand als islamfeindlich erscheinen mögen. Und denkt dabei an das Beispiel von Umar radiallahu an, der auf dem Weg war, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umzubringen. Und auf diesem Weg hat Allah subhanahu wa ta'ala seine Schritte zum Haus von jemand anders gelenkt. Und das ist eine lange Geschichte, inshallah, habt ihr schon darüber gehört. Aber auf diesem Weg, wo er auf dem Weg war, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu bekämpfen und sogar vielleicht umzubringen, hat Allah subhanahu wa ta'ala sein Herz gewandt, und er ist dann später Muslim geworden und einer der größten Unterstützung und Säulen des, oder Hilfen des Islam geworden. Also es ist nicht an uns zu verurteilen, sondern wir rufen zu Allah bis zur letzten Minute. Gut, wir machen weiter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Und von den Menschen gibt es einige, die da sagen, wir glauben an Allah und an den letzten Tag. Aber es sind keine Gläubigen. Und sie sind gar keine Gläubigen. Ab dieser Aya wird eine weitere Gruppe von Menschen besprochen. Wir hatten schon, die erste Gruppe war die Gruppe der Muttaqin, die der Gottesfürchtigen, die Allah subhanahu wa ta'ala für uns genau beschrieben hat, mit welchen Eigenschaften diese Menschen versehen sind. Und diese Eigenschaften verhelfen diesen Muttaqin, diesen Gottesfürchtigen, schließlich und letztendlich zum Erfolg bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah möge uns alle zu dieser Gruppe gehören lassen. Dann gibt es eine zweite Gruppe, die für uns auch beschrieben wird, und das ist die Gruppe der Ungläubigen, die wir eben gesehen haben. Und wir alle möchten nicht zu dieser Gruppe gehören und müssen uns deshalb vor den Eigenschaften dieser Gruppe schützen. Und jetzt kommt eine dritte große Gruppe von Menschen, die Gruppe der Heuchler oder Munafiqin. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Und von den Menschen gibt es einige, die sagen, wir glauben. Also ihre Zunge bekennt sich zu Allah und zum Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala. Und an den letzten Tag, also ihre gesamte Aqida scheint zu stimmen, gemäß ihrer Zunge. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Aber Allah schenkt ihrer Aussage keinen Glauben und er stellt sie bloß, indem er sagt, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Und es sind überhaupt keine Gläubigen. Also die Zunge allein scheint nicht zu genügen, was den Glauben an Allah angeht, wenn das Herz es nicht unterstützt. Aber die Frage ist, warum sollte man etwas sagen, also mit der Zunge etwas sagen, was im Herzen keinen Platz hat oder was das Herz nicht denkt oder was das Herz nicht für wahr hält? Und ein großer Grund dafür ist der Gedanke, dass wenn alle es tun, dann mache ich halt mit. Und dazu muss man wissen, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Munafiqin, die hier im Koran besprochen werden, sind natürlich vor allem die, die es zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gab. Aber der Koran ist natürlich für alle Zeiten und Munafiqin wird es immer, solange es den Islam gibt, wird es auch Munafiqin geben. Und der Koran oder diese Ayat gelten natürlich auch für diese Munafiqin. Aber nun zuerst einmal zu der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir wissen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat 13 Jahre seines Prophetentums in Mekka verbracht. In dieser Zeit in Mekka waren die Muslime in einer sehr großen Bedrängnis. Sie erlitten große Prüfungen, sie mussten Folter, Vertreibung, Hunger und andere Prüfungen erleiden. Und in dieser Zeit gab es keine Munafiqin in der islamischen Gemeinschaft. In dieser Zeit in Mekka, in der die Muslime eine harte Zeit erlitten, gab es keine Munafiqin in der islamischen Gemeinschaft. Es gab nur Gläubige und Ungläubige, nur diese zwei Gruppen. Erst in Medina und auch in Medina nach einer gewissen Zeit entwickelte sich dieses Phänomen, was wir jetzt als Munafiq, als Heuchler kennen. Denn es war so, ihr müsst euch vorstellen, in Mekka, Prüfungen, Folter, Vertreibung, Erniedrigung, das sind alles nicht wirklich sehr motivierende Dinge, die einen Menschen dazu bringen könnten, sich zum Islam zu bekennen. Man wusste genau, wenn ich mich zum Islam bekenne, dann werde ich auch mehr oder weniger Erniedrigung, Folter und all diese anderen Dinge mit erleiden müssen. Und das ist für einen Munafiq nicht sehr, jemand, der gar keinen Glauben im Herzen hat, ist das nicht sehr motivierend, weil er für sich keinen Nutzen, sondern im Gegenteil nur Schaden sieht. Aber in Medina änderte sich nach und nach die Lage der Muslime zum Besseren. Besonders nach der Schlacht von Badr. Die Schlacht von Badr wird im Koran auch Yawmul Furqan, der Tag der Unterscheidung genannt. Der Tag der Unterscheidung deswegen, weil davor und danach für den Islam zwei verschiedene Zustände waren. Vor Yawmul Furqan, vor der Schlacht von Badr, ging es den Muslimen als Gemeinschaft immer noch, war sie immer noch eine Minderheit, die sich nicht selbst behaupten konnte, die sehr schwach war und auch als schwach angesehen wurde. Und nach der Schlacht von Badr war klar, hier ist eine neue Kraft, eine neue Gemeinschaft aufgestanden, die sich selbst behaupten kann, die kämpfen kann und die auch Erfolg für sich verbuchen kann, die auch erfolgreich sein kann. Und von diesem Erfolg geblendet oder von diesem Erfolg beeindruckt, kamen dann die ersten Menschen zum Islam, die ihren Herzen aber keinen Iman trugen, die wir Munafiq nennen. Wer das genau war, also ganz genau zu sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wanderte nach Medina aus Und dort gab es eine große Gemeinschaft von Juden. In Medina lebten schon lange eine große Gemeinschaft von Juden. Und es gab die zwei großen Stämme, natürlich auch andere, aber die zwei großen Stämme von Aus und Khazraj. Und Aus und Khazraj waren auch die Stämme, die dann ein großer Teil von ihnen zum Islam konvertierten, zum Islam kamen und die dann die Ansar, die Helfer von Allah und die Helfer von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam genannt wurden. Unter diesen Stämmen gab es dann einige Leute, die bis dahin noch nicht zum Islam gekommen waren, weil sie es nicht für die Wahrheit hielten, weil sie es für eine kleine Gruppe von Rebellen hielten, weil sie es für eine kleine Gruppe von Andersgläubigen hielten, die bald wieder von der Oberfläche verschwinden würden. Aber nach der Schlacht von Badr wurde klar, dass hier eine neue Macht in Medina entstand, die man besser unterstützte, um an ihrem Erfolg teilzuhaben. Und das war also der Zeitpunkt, wo die ersten Menschen aus Aus und Khazraj und auch einige Juden konvertierten zum Islam, um an diesem Erfolg teilzuhaben und auch vor allem die Unberührbarkeit ihres Besitzes und ihres Lebens sicherzustellen unter dem Schutz des Islam. Also alles Gründe, die diese Welt betreffen und die nichts mit Wahrheit oder mit dem Jenseits zu tun haben. Der Führer der Munafiqin, soweit uns die Hadithe berichten, war Abdullah bin Ubay, über den wir noch einiges lesen werden, inshallah. Aber hier nur kurz zu sagen, dass sie auch einen Führer hatten und natürlich auch viele Folger, die alle gemeinsam den Iman vortäuschten und aber ihre Herzen leer waren von Iman. Eines vergaßen die Munafiqin aber. Dazu muss man noch sagen, dass Nifaq ist nicht gleich Nifaq. Also Heuchelei ist nicht gleich Heuchelei. Es gibt den kompletten Nifaq, wir können auch sagen 100%igen Nifaq, wo das Herz wirklich leer ist von Iman, aber die Zunge den Iman behauptet. Das würde man sagen als Nifaq in der Aqida. Okay, Nifaq in der Aqida, also 100%iger Nifaq, dein Herz ist leer von Iman. Und dann gibt es Nifaq in den Taten. Und das ist eine Kabira-Sünde. Das ist eine große Sünde. Das heißt, du tust Taten, die der Heuchelei entstammen, aber dein Herz hat irgendwo noch Teile oder große Teile oder kleine Teile, je nachdem, von Iman. Ja, diese zwei Arten kann man unterscheiden. Was die Munafiqin vergaßen bei ihrer Behauptung von Iman, dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass eine Regel von Allah subhanahu wa ta'ala ist, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Meinen die Menschen etwa, dass sie sagen, wir glauben, und sie würden nicht geprüft werden? Und diese Prüfung, die jeden Muslim mehr oder weniger im Islam trifft, die vergaßen sie bei ihrer Behauptung von Iman, und sie wussten genau, dass sie wegen diesen Prüfungen, und sie wussten, sie vergaßen, dass sie wegen diesen Prüfungen bald in Schwierigkeiten geraten würden. Denn es ist so, um irgendeine gute Sache zu erhalten, muss man einen gewissen Preis zahlen. Ja, das in Dunia kennen wir diese Regel ganz genau. Wenn wir etwas einkaufen gehen, zum Beispiel ihr geht einkaufen und ihr seht genau das Kleid, was ihr schon lange haben wolltet, und ihr verlangt von dem Verkäufer, ich möchte bitte dieses Kleid haben. Und er packt euch das ein und tut in die Tüte und sagt dann, so und so viel Geld müsst ihr dafür bezahlen. Und ihr werdet dann erstaunt sagen, Geld? Ich wollte nur das Kleid, ich möchte nicht dafür bezahlen. In Dunia würden wir nie so etwas tun. Oder zum Beispiel, ihr möchtet Brot backen und tut aber kein Mehl rein. Und ihr erwartet aber, dass daraus ein wunderschönes, saftiges, schönes Brot auf euch rauskommt. Ja, also kochen ohne Zutaten quasi. Ja, in Dunia würden wir so etwas Törichtes niemals tun und wir würden jeden als verrückt beschreiben, der so eine Tat tun würde. Aber was Akhira angeht, möchten wir oft so verfahren, dass wir die Belohnung und den Erfolg gerne haben möchten, gerne ernten möchten, aber die Dinge, die Allah dafür verlangt, nicht hergeben möchten. Und genauso dachten auch die Munafiqin, sie wollten am Erfolg von Islam und am Schutz von Islam teilhaben, ohne sich dafür zu bemühen oder etwas dafür zu leisten. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Eine Eigenschaft der Munafiqin. Sie betrügen Allah und diejenigen, die gläubig sind. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. Aber sie betrügen keinen außer sich selbst. وَمَا يَشْعُرُونَ. Und sie merken es nicht. يُخَادِعُونَ kommt von einem Wort خَدَعَ. خَدَعَ heißt wörtlich oder ursprünglich einen Stoff so zu falten, dass ein Teil, nämlich der Teil, der befleckt oder mangelhaft ist,
verborgen wird. Und daraus ist dann das Wort betrügen oder etwas verbergen entstanden, nämlich den Makel oder den Mangel, die Mängel, die man hat, zu verbergen und so sein Gegenüber zu betrügen. يخادعون الله والذين آمنوا die Munafiqin, die Heuchler, wollen Allah und die Gläubigen betrügen, indem sie nämlich etwas behaupten und das andere meinen und glauben. Und sie erhoffen sich dabei einen Nutzen von Allah und einen Nutzen von den Gläubigen. Aber Allah stellt wieder ihre Betrug und ihre List bloß, indem er sagt, sie betrügen keinen außer sich selbst. Denn wen schadet der Nifaq außer dem Munafiq? وَمَا يَشْعُرُونَ Aber sie merken es nicht. Eine weitere Eigenschaft von Munafiqin, sie haben keine starke oder keine tiefe Wahrnehmung, keine tiefe Empfindung. Sie merken gar nicht, wie schlecht es ist, was sie tun. Sie merken gar nicht, wie töricht es ist, was sie tun. وَمَا يَشْعُرُونَ Und sie haben keine Wahrnehmung. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. In ihren Herzen ist eine Krankheit und Allah mehrt ihre Krankheit. Sie empfinden nicht, warum? Weil in ihren Herzen eine Krankheit ist. Und das ist keine körperliche Krankheit, dass sie zu viel Cholesterin haben und deswegen ihr Herz nicht funktionieren würde. Das können kerngesunde Menschen sein. Hier ist das spirituelle Herz gemeint. Ihre Herzen, der Sitz des Iman, der Sitz der Liebe zu Allah, dieses Herz ist voll von Krankheit. Welche Krankheit ist das? Die Krankheit der Heuchelei. Die Krankheit des Zweifels am Glauben. Die Krankheit der Angst vor Bloßstellung ihrer Wahrheit. Dass ihre wahre Herzensangelegenheit vor allen Menschen bloßgestellt wird. Davor hatten sie Angst. Ihr Zweifel an Allah, ihr Zweifel an der Religion, all diese Dinge, die in ihren Herzen Unruhe und Krankheit stifteten, das ist, was Allah hier als Maradun, als Krankheit bezeichnet. Und Allah mehrt sie noch in ihrer Krankheit. Und wirklich ist es auch so, wenn man nichts dagegen tut, dass man eine Krankheit hat, dann wird die Krankheit sich immer weiter ausbreiten. Ja, wenn man keine Medizin nimmt, auch in Dunya ist das so, wenn man keine Medizin nimmt gegen seine Krankheit, dann wird die Krankheit sich immer weiter ausbreiten und auch andere Organe schädigen und auch die anderen Organe mit in Leidenschaft ziehen. Und weil sie weiter betrügen und weil sie keine Wahrnehmung haben und gar nicht merken, wie schlecht sie dran sind, wie krank ihre Herzen schon sind, فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Und für sie wird es eine schmerzhafte Strafe geben. Allah möge uns bewahren. Und warum? Für sie wird es eine schmerzhafte Strafe geben. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Weil sie zu lügen pflegten. Eine weitere Eigenschaft von Nifaq oder von Munafiqin, sie pflegten zu lügen, indem sie nämlich behaupteten, wir sind Gläubige, aber sie keinen Glauben hatten. Indem sie behaupteten, wir sind euch loyal ergeben, den Gläubigen gegenüber, aber sie hatten keine Freundschaftsgefühle für die Gläubigen. Und etc. etc. All die Lügen, die ein Munafiq hervorbringen muss, um seinen Status als Gläubiger aufrechtzuerhalten. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ Und wenn ihnen gesagt wird, stiftet kein Unheil auf der Erde. لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ تُفْسِدُوا kommt von einem Wort فَسَدَ, Fassad, Unheil, Korruption. Und فَسَدَ heißt, etwas, was nützlich ist, schädlich zu machen. Wie zum Beispiel ein Essen, das man schön gekocht hat, völlig zu verbrennen und somit seine Nützlichkeit zu zerstören und im Gegenteil sogar es schädlich zu machen. Und das ist Fassad. Wenn ihnen gesagt wird, macht kein Unheil auf der Erde, nämlich durch eure Zweigesichtigkeit, durch euren Ungehorsam gegenüber Allah, durch eure Lustigmachen über die Gläubigen und über die Religion, durch eure Freundschaft mit den Feinden des Islam, durch all diese Dinge stifteten sie Unheil auf der Erde. Wie würde man im Gegenteil dazu Heil, also Islah, auf der Erde stiften? Durch Gehorsam zu Allah, durch wahre Freundschaft, durch Offenheit, durch Wahrhaftigkeit, nicht durch Zweigesichtigkeit, sondern durch was man innen hat, dass man auch nach außen trägt, durch innen und außen zu vereinen, das wäre Islah, Heil auf der Erde verbreiten. Und genau das Gegenteil davon machten die Munafiqin. Wenn wir die Geschichte der Munafiqin in Medina zum Beispiel betrachten, dann war es so, dass sie, wo sie saßen und standen, wo sie zusammenkamen, sprachen und lästerten und machten sich lustig über den Islam. Sogar über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Dazu werden wir im Koran noch kommen. wo es sogar so weit kam, dass sie gegen den Propheten sallam und gegen seine Entscheidungen große Worte verloren. Und somit diejenigen, die vielleicht neu im Islam waren oder vielleicht noch nicht so viel Wissen hatten, auch deren Iman und deren Liebe zu Rasulullah sallam schwächten und somit Fassad und Unruhe auf der Erde verbreiteten. Ein anderes Beispiel ist, als einmal ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam die Gefährten dazu aufgerufen wurden, Sadaqa zu geben, zu spenden. Und zwar war da eine große Aktion stand bevor und man brauchte dafür viel Material, viel Geld und viel Verpflegung. Und jeder Muslim, jeder Sahabi sollte etwas spenden, so viel er konnte. Ein Sahabi war sehr arm und er fand nichts, was er für Allah spenden konnte. Er ging und arbeitete die ganze Nacht. Also in der Überlieferung heißt es sogar, er ging und arbeitete an der Mühle oder sowas ähnliches wie eine Mühle von einem Juden. Und er verdiente eine Handvoll Datteln durch diese Arbeit. Also ganze Nacht gearbeitet und er verdiente eine Handvoll von Datteln, also Nahrung. Er ging am nächsten Tag und setzte diese Handvoll von Datteln zum Berg oder zum Haufen, wo die ganzen Almosen gesammelt wurden. Als die Munafiqin das sahen, die Munafiqin von den Juden und von den Mushrikin, also die angeblichen Muslime, lachten sie darüber und machten sich lustig und sagten, wollt ihr jetzt mit einer Handvoll Datteln Rom erobern? Also mit einer Handvoll von Datteln wollt ihr jetzt einen Kriegszug ausstatten und damit wollt ihr große Reiche erobern? Also mit anderen Worten, hättest du lieber gar nichts gegeben. Was ist das denn? Und somit demotivierten sie auch die anderen, die vielleicht auch nur wenig geben konnten und brachten diese Menschen dazu, sich für ihre Tat oder für ihre Armut zu schämen. Aber Rasulullah nahm diese Handvoll von Datteln und tat sie ganz oben auf den ganzen Haufen von Almosen. Denn bei Allah subhanahu wa ta'ala zählt die Qualität und nicht, wie bei uns Menschen, immer nur die Quantität. Und das war eine Art von Fassad, den sie auf der Erde verbreiteten. Ein anderer Fassad war auch ihre Loyalität gegenüber den Feinden des Islam. Und dazu werden wir in der Geschichte noch einiges lernen, wie sie sogar in sehr brenzlige Situationen, wo es wirklich um Leben und Tod der Muslime ging, auf einmal die Seite der Kuffar einnahmen und somit den Muslimen großen Schaden zufügten. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا. Aber was sagen sie, nachdem sie all das tun, nachdem sie sich über Allah lustig machen, Allah ungehorsam sind, nachdem sie sich über Rasulullah s.a.w. lustig machen, wie reagieren sie? Sagen sie, ja stimmt, wir sehen ein, wir tun Schlechtes, oder sind sie einsichtig, oder sind sie für ihre Fehler oder für Kritik offen? Nein, sie sagen, قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ. Wir sind doch diejenigen, die Heil stiften. Wir tun doch Gutes. Wir sind doch die, die vernünftig sind. Also sie sehen ihren Fehler nicht ein, sie wollen keine Kritik hören. Im Gegenteil, sie sind überzeugt davon, dass sie doch die sind, die Gutes tun. Allah, innahum humul mufsiduna, walakin la yash'urun. Und Allah legt sie wieder bloß. Er sagt, wahrlich, sie sind doch die, die Unheil stiften, aber sie empfinden es nicht. Ihre Empfindung, ihre Wahrnehmung, das ist das Problem und nicht die Gläubigen haben das Problem, ihren Fassad nicht zu erkennen. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. Und wenn ihnen gesagt wird, glaub doch, so wie die Menschen glauben. Mit den Menschen sind hier die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemeint. Glaub doch, so wie die Gefährten des Propheten glauben. Mit Wahrhaftigkeit, mit Opferbereitschaft, mit Loyalität, mit Liebe, mit wahrem Iman im Herzen. Was sagen sie dann? Nehmen sie sich ein Beispiel an der Opferbereitschaft der Gefährten des Propheten? Nehmen sie sich ein Beispiel an der Aufrichtigkeit der Gefährten des Propheten? Sallallahu alaihi wasallam. Nein, sie sagen, sollen sie etwa glauben, wie die Toren glauben? As-Sufaha'u sind diejenigen, die ohne Verstand sind. Also ein Tor, ein törichter Mensch. Jemand, der ohne Verstand handelt. Im Koran werden an einer Stelle auch Kinder, also die noch nicht so weit sind, dass sie vernünftige Entscheidungen treffen können, auch als Superherr beschrieben. Also sollen wir denn etwa so glauben, wie jemand, der noch nicht mal vernünftige Entscheidungen treffen kann? Jemand, der für ein unbestimmtes, nicht klares Ziel, nämlich das Jenseits, all sein Leben und all sein Gut und all sein Blut opfert? Sollen wir denn glauben, wie die Toren? Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Und Allah stellt sie wieder bloß. Er sagt, gewiss, sie sind doch wahrlich diejenigen, die Toren sind. Aber sie wissen es nicht. Sie wissen es nicht, sie merken es nicht, sie empfinden es nicht. Ihre Wahrnehmung ist so dick wie Elefantenhaut und sie merken nicht, in welchem Weg sie eigentlich wandeln. Für jemanden, für den Dunya die größte Priorität ist, ist es der größte Unfug, auch ein bisschen von dieser Dunya, von dieser Welt, zu opfern. Und deswegen hatten Munafiqin diese Denkweise, das sollen wir denn etwa glauben wie die Toren? Diese Toren, warum waren sie nicht Toren? Das sind Menschen, deren Priorität Achira ist, das Jenseits ist. Und deswegen war es für sie überhaupt kein Unfug, selbst das Wertvollste, nämlich sogar ihr Leben oder sogar ihren Besitz, für Allah und für den Nutzen der Religion herzugeben. Aber für jemanden, dem Dunya alles bedeutet und Jenseits gar nichts, für den ist das alles nur Unfug und ohne Vernunft. Auch heute werdet ihr oft in Medien oder auch vielleicht sogar von Verwandten und Bekannten gehört haben, dass wie kannst du nur dich für Islam entscheiden oder für diese Lebensweise entscheiden, zum Beispiel Frauen, was wir oft hören, das ist dir nicht heiß und wie kannst du nur unter all diesen Klamotten und guck mal, die ganzen schönen Kleider kannst du nicht mehr anziehen, man sieht ja deine Haare gar nicht mehr. Also für diese Menschen, deren Priorität nämlich nur ist, im Sommer schön gekleidet und Blicke auf sich lenkend rauszugehen, für die ist es der größte Unfug, dass man sich im Sommer so ein Opfer bringen kann, dass man in der Hitze leidet und seine Schönheit, in Anführungsstrichen, verbergen muss. Aber für jemanden, der Achira im Sinn hat, für den ist diese klein bisschen Hitze oder diese klein bisschen Blicke, die er auf sich zieht, weil er anders aussieht als die anderen, eine Kleinigkeit, weil er genau weiß, dass er in Achira alles mehrfach und viel, viel edler und viel besser zurückbekommt, wenn er die richtige Absicht gehabt hat. Und Allah legt sie also los, er sagt, sie sind doch die, die Toren sind, weil sie nämlich die kleine, kurzweilige Dunya für das Bleibende und Langwährende, nämlich das Jenseits, opfern. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Und das ist eine weitere Eigenschaft der Munafiqin, sie wissen nicht, sie haben nicht Wissen. Also wenn man kein Wissen hat, dann erkennt man oft den wahren Wert oder den wahren Nutzen einer Sache nicht. Ein ganz simples Beispiel, zum Beispiel es ist dunkel, okay? Und weil es dunkel ist, wissen wir nicht, was sich in unserem Raum, in dem wir uns befinden, was sich dort alles befindet. Und es mag sein, dass wir aufgrund dieser Dunkelheit, aufgrund dieser Wissenslosigkeit, aufgrund dieser Unwissenheit eine Schlange mit einem Seil verwechselt. Weil ihr seht ja nicht. Am Tag, wenn ihr Wissen hättet, aufgrund der klaren Sicht, würdet ihr klar erkennen, das ist eine Schlange, das ist schädlich, das ist ein Seil, das ist nützlich. Aber wenn es dunkel ist, das Wissen fehlt, dann kann man leicht die Schlange und das Seil verwechseln und sich so großen Schaden zufügen. Und so ergeht es auch den Munafiqin. Sie haben kein Wissen über den wahren Nutzen von Akhira. Sie haben kein Wissen über die wahre, über die Realität von Allah subhanahu wa ta'ala, über die Macht von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen in ihrer Unwissenheit verwechseln sie Torheit mit Vernunft. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Wie benehmen sie sich noch? Wenn sie diejenigen treffen, die gläubig sind, sagen sie, wir glauben. Also wenn sie mit Gläubigen sind, dann färben sie sich in derselben Farbe, in der die Gläubigen sind und sagen, wir glauben. Ja, wie ein Chamäleon. Wenn er auf einem bestimmten Stein sitzt, dann nimmt er die Farbe dieses Steins an, um sich zu schützen oder um den Schutz und den Erfolg zu genießen, die diese Gruppe vielleicht auch genießt. Aber andererseits, وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. Wenn sie aber dann alleine sind mit ihren Shayatin, und mit Shayatin sind die Shayatin, also Shayatin sind die Satane oder Teufel, sind die Teufel in menschlicher Gestalt gemeint. Nämlich ihre Führer von den Juden und ihre Führer der Munafiqin, ihre Freunde der Munafiqin, die sich untereinander alle kannten, die wussten, dass wenn ich mich mit denen über die Religion lustig mache, dann versteht er mich, wir verstehen uns untereinander, und die wussten genau, wer wahren Glauben hatte und wer nicht. قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. Dann sagen sie, wir sind doch mit euch. Wahrlich, wir sind doch mit euch. Euch sind wir loyal ergeben. Für euch sind unsere Herzen aufrichtig in Freundschaft ergeben. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Wahrlich, wir machen uns doch nur lustig. Also wenn wir mit den Gläubigen zusammen sind und sagen, wir sind auch gläubig und als Muslime uns in der Moschee aufhalten und dort beten und all diese Dinge mitmachen, das machen wir alles nur, um uns lustig zu machen. Eigentlich sind wir doch mit euch. Eigentlich gehört unsere wahre Freundschaft, unsere wahre Ergebenheit, gehört doch euch, nämlich ila shayatinihim, ihren Satanen, ihren Helfern und Mitmunafiqin, die sich unter ihren Mitmenschen befanden. إنما نحن مستهزئون. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah antwortet ihrer Tat mit der ähnlichen Tat, indem er sagt, Allah macht sich lustig über sie, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, indem er oder und er lässt sie in ihrer Auflehnung, tughyanihim, in ihrer Rebellion, ya'mahun, blind umherwandern. Blind umherwandern. Was für ein jämmerlicher Zustand. Sie denken, sie hätten eine sehr kluge List ersonnen und sich gut bei den Muslimen auch die Freundschaft gewonnen und auch sich andererseits die Freundschaft ihrer Shayatin, ihrer Mitmunafiqin auch erhalten. Also kommen sie sehr listig und klug vor. Aber Allah stellt sie bloß und sagt, Allah macht sich lustig über sie und er lässt sie nur weiter in ihrer Auflehnung, in ihrer Rebellion, in ihrem Ungehorsam, in ihrer Lüge blind umherwandern. Ya'mahun ist ein Wort, Amah heißt die Blindheit des Herzens. Also nicht die Augen sind blind, sondern in ihrem Fall ist ihr Herz blind. Sie finden die Wahrheit, den wahren Weg, den geraden Weg zu Allah nicht. Sie haben die Eigenschaft verloren, die Fähigkeit verloren, diesen geraden Weg zu finden. Und Allah lässt sie, er gibt ihnen weiter Frist. Also warum leben sie überhaupt weiter? Allah könnte sie doch, sobald sie dieses Wort aussprechen, dass wir machen uns so lustig, könnte Allah hat alle Macht dazu, sie direkt zu fassen und direkt zu bestrafen. Aber Allah macht sich lustig über sie und er lässt sie weiter in ihrer Auflehnung blind umherwandern. Er lässt sie weiter, er gibt ihnen weiter Frist, dass sie in ihrem Ungehorsam und in ihrer Sünde noch mehr wachsen und ihnen damit noch mehr Strafe geben kann. Und somit Allah ihnen noch mehr Strafe geben kann. Und Ya'mahun, blind umherwandern, dieses Wort, ihr müsst euch vorstellen, jemand, der blind in einer fremden Stadt umherwandert und er weiß nicht, ob er vor, zurück, links oder rechts, in welche Richtung er gehen soll, weil er keine Orientierung hat und überhaupt gar nicht weiß, wo das Ziel ist und in welche Richtung das Ziel liegt, wohin er gehen möchte. Also eigentlich ein sehr jämmerlicher, ein sehr bemitleidenswerter Zustand und dennoch denkt ein Munafiq, dass er er wiegt sich in großer Sicherheit. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. Jetzt kommt dieses Stempel von Allah über diese Menschen. Was sind das für Menschen, die all diese Eigenschaften haben? Das sind jene, die das Irregehen für die Rechtleitung verkauft haben. Allah subhanahu wa ta'ala benutzt das Vokabular des Handels, also des Kaufens und Verkaufens, weil die Munafiqin auch in diesem Vokabular denken. Auch die Munafiqin denken an Profit, Verlust und vergessen dabei ganz, dass in Akhira ein ganz anderer Verlust auf sie wartet. Sie haben die Rechtleitung verkauft, für was? Sie haben die Rechtleitung gehabt, sie hatten die Chance an Allah und an den Gesandten zu glauben. Sie hatten den Propheten vor sich und sie haben sogar den Iman mit ihrer Zunge bekannt, aber sie haben diesen Iman hergegeben, verkauft, für was? Um was zu bekommen? Ad-Dalalata, um das Irregehen anzunehmen und das Irregehen zu akzeptieren. Und was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über diesen Handel? فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ. Und ihr Handel war nicht gewinnbringend. Das war kein profitabler Handel, den sie da abgeschlossen haben. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Und diese Menschen, sie waren keine Rechtgeleitete. Der Muhtadi ist jemand, der auf dem richtigen Weg wandelt, der ihn zum erwünschten und beabsichtigten Ziel bringt. Also jemand, der auf dem richtigen Weg geht und er weiß, wenn ich auf diesem Weg weitergehe, dann komme ich zu dem Ziel, zu dem ich auch gehen möchte. Aber solche Menschen werden niemals Rechtsgeleitete sein. Allah hat uns jetzt einige Eigenschaften von Munafiqin genannt, wie zum Beispiel, sie betrügen, sie empfinden nicht, sie merken gar nicht, wie schlimm sie sind. Ja, sie sind sehr Kritik gegenüber sehr unaufgeschlossen, sie wollen Kritik nicht gerne hören, empfinden die Kritik auch als überhaupt nicht berechtigt. Sie lügen. Sie verbreiten Unheil auf der Erde, sie machen sich lustig über die Religion, über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam und sie wandern blind umher. Diese alle Eigenschaften sollten wir uns wirklich zu Herzen nehmen und nicht immer nur sagen, die armen Munafiqin, guck mal, wie Allah sie hier beschreibt und Alhamdulillah bin ich ja kein Munafiq, weil ich bin ja ein aufrichtiger Muslim. Nein, diese Ayat und der ganze Koran sollten in erster Linie immer dazu dienen, uns die Rechtleitung zu schenken. Denn Allah sagt ja, Hudan lil Muttaqin, dieser Koran ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Und wir sollten jede einzelne Ayah immer zuallererst auf uns selber beziehen. Wir sollten jeder dieser Eigenschaften betrachten. Sie betrügen, sie lügen, sie wissen nicht. Und uns fragen und wirklich mit wahrer Absicht fragen, habe ich in meinem Charakter diese Eigenschaft? Gibt es Dinge in der Religion, über die ich mich lustig mache? Ja, und subhanallah, es gibt so viele Muslime, die, wenn sie eine verkleidete Frau sehen, das Wort Ninja sagen oder das Wort, oh mein Gott, ein Gespenst kommt, sagen. Ja, und sie finden das ja sowas von lustig und merken gar nicht dabei, dass sie dabei die Menschen demotivieren, die sich vielleicht diese Sache annähern wollten. Oder über das fünfmalige Gebet am Tag wird sich lustig gemacht. Muslime, ja, gehöre ich zu den Menschen, die sich über Dinge in der Religion lustig machen? Gehöre ich zu denjenigen Muslimen, die über gewisse Dinge in der Religion lügen? Oder die gewisse Dinge in der Religion belügen, also mit anderen Worten, verleugnen? Gibt es Dinge, von denen anderen mir sagen, guck mal, du hast diese und diese Eigenschaft und ich gar keine Empfindung dafür habe oder das gar nicht hören möchte? Und mit all diesen Eigenschaften sollte man wirklich mit sich selber ins Gericht gehen, um sich vor jede kleine Eigenschaft des Nifaq reinzuwaschen und sich davor zu bewahren, zu den Munafiqin zu gehören. Denn wie wir schon gemerkt haben, der Nifaq ist nicht etwas, was mit Neonbuchstaben dir ins Gesicht leuchtet und dir sagt, hallo, du hast eine Eigenschaft des Nifaq. Nein, hier steht mehrmals, وَمَا يَشْعُرُونَ. Die merken es nicht. Es ist etwas sehr Subtiles, etwas sehr Verborgenes. Und man denkt, man kann ja wirklich denken, ich bin sehr aufrichtig und ich bin doch sehr loyal und ich meine es doch nur gut, innama nahnu muslihun, ich mache doch nur Gutes. Aber bei Allah steht man schon längst auf der Liste der Munafiqin. Und Allah möge uns bewahren. Das Thema der Munafiqin geht ab der nächsten Aya weiter, in dem Allah subhanahu wa ta'ala durch zwei Beispiele uns die Munafiqin nochmal genauer verdeutlicht und genauer erklärt. Und daran sehen wir auch, dass der Nifaq etwas sehr, ein sehr komplexes Thema ist, für das Allah subhanahu wa ta'ala immerhin schon einige Ayat mehr als bei den Ungläubigen gebraucht hat, um sie zu beschreiben. Ja. Gut. Keine Fragen mehr? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك